Ihr Lieben, der heutige Predigttext ist, wie vorhin schon erwähnt, die Jahreslosung für das Jahr 2015. Ich habe es ja vorhin schon vorgelesen und möchte nun zunächst ein Gebet sprechen. Du wahrhaft heiliger Vater im Himmel, Dank sei dir dafür, dass du uns angenommen hast, indem du Jesus Christus, deinen Sohn, um unserer Sünde und Verfehlungen willen hingegeben hast zu unserem Heil. Wir schulden dir unser Leben und wollen deshalb dir dienen. Schenke uns offene Ohren und Herzen für das, was du uns sagen willst durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Vor kurzem haben wir Weihnachten gefeiert. Das ist erst ein paar Tage her. Weihnachten, das Fest der Liebe. Welchen Stress verursacht das doch oft in uns und in unseren Familien. Welche das Jahr über verborgen, schwelenden Konflikte kommen ausgerechnet da wieder zum Vorschein und vermiesen uns das Fest. Wie vielen Menschen wird gerade an Weihnachten ihre Einsamkeit quälend bewusst. Wie viel Streit bricht gerade in diesen Tagen aus. Und da kommt nun diese Jahreslosung daher mit der Zumutung, den anderen annehmen zu sollen, so wie Christus dich angenommen hat. Naja, dich anzunehmen, dieses Musterexemplar von Gemütsmensch oder wie auch immer du dich sehen magst, das kann doch Christus gar nicht so schwer gefallen sein, oder? Aber Tante Anna oder Onkel Franz, nicht wahr, die Operette hat doch recht, Onkel und Tante sind liebe Verwandte, die man am liebsten von hinten sieht. Wenn wir aber ehrlich sind, dann haben wir doch auch zu dem Zerwürfnis beigetragen, oder nicht? Der andere wird immer anders sein, als du es bist. Und gerade mit seinen Marotten hat Christus ihn oder sie angenommen. So wie er auch dich mit deinen Marotten angenommen hat und mich mit meinen. Dieses Anderssein, dein Anderssein gehört gerade zu deiner Würde als Mensch dazu, weil Gott dich so geschaffen hat. Und das Anderssein des anderen gehört aus dem gleichen Grund zu seiner Würde. Deshalb gilt das Wunder von Weihnachten ihm nicht weniger als dir. Das Wunder der Menschwerdung Gottes um unseretwillen. Denk mal drüber nach, was das bedeutet. Gott wurde Mensch um deinetwillen. Und stelle das ins Verhältnis zu unserem Predigttext. Christus wurde Mensch, damit Gott, der Vater, dich annehmen kann. Klaus Vollmer hat einmal den Satz geprägt, jeder Mensch ist unheimlich begabt. Das hören wir gerne, aber es geht weiter. Unheimlich bekloppt. Das hören wir nicht so gerne, aber immer der Liebe wert. Um uns dieser Jahreslosung etwas zu nähern, müssen wir uns, glaube ich, den Kontext anschauen im Römerbrief. Im 14. Kapitel des Römerbriefs geht es um die Schwachen und die Starken im Glauben. Es geht um die gegenseitige Verantwortung. Der im Glauben Starke wird aufgefordert, um des Schwachen willen unter Umständen zum Beispiel auf einen Genuss zu verzichten, der dem Schwachen zum Fallstrick werden könnte. Einen Höhepunkt findet das in Römer 15, Vers 1. Wir, die wir einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Umgekehrt werden die sogenannten Schwachen aufgefordert, nicht zu richten. Was bedeutet denn das? Schwacher Glaube und was starker Glaube in diesem Römerbrief? Es geht Paulus um die Problematik des Umgangs von Juden und Heidenchristen miteinander. Das wird besonders auch aus den der Jahreslosung unmittelbar folgenden Versen 8 und 9 in Kapitel 15 deutlich. Da heißt es, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, in Psalm 18, Vers 50. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Die Judenchristen lebten ganz selbstverständlich weiterhin als Juden. Und das äußerte sich beispielsweise in der strikten Einhaltung der Speisegebote des Alten Testaments. Das heißt, sie aßen beispielsweise konsequent kein Schweinefleisch. Die Heidenchristen hingegen hielten sich an diese Vorschriften nicht. In der Praxis führte das sehr schnell und häufig zu einem verächtlichen Herabschauen der Heidenchristen als der vermeintlich Stärkeren, die all diese gesetzlichen Dinge nicht einzuhalten brauchten, auf die schwachen Judenchristen, die das noch brauchten. Umgekehrt verurteilten die Judenchristen oft ihre Geschwister mit dem heidnischen Hintergrund als noch nicht richtig oder nicht wirklich gläubig. Die Bedeutung, die das für uns hat, zeigt sich exemplarisch an folgenden drei Fragen. Welche soziologischen, kulturellen oder aus unterschiedlicher Sozialisierung erwachsenen Unterschiede oder gar Gegensätze kommen bei uns vor? Welchen Herausforderungen müssen wir uns stets neu stellen, wenn wir unserem Profil als missionarische Gemeinde gerecht werden wollen, gerade auch im Hinblick auf Menschen mit anderer Sozialisierung? Wo unterscheiden wir uns innerhalb der Gemeinde zum Beispiel im Frömmigkeitsstil oder anders gesagt im Zugang zu Gott beziehungsweise zum Glauben? Und damit kommen wir zum ersten Hauptteil der Predigt. Wie gehen wir denn innerhalb der Gemeinde miteinander um? Christian Schwatz, Gründer und Leiter des Instituts für natürliche Gemeindeentwicklung, hat 9 Zugänge zum Glauben identifiziert. Da gibt es zum Beispiel den sensorischen oder schöpfungsorientierten Zugang zum Glauben. Für Christen, die überwiegend über diesen Zugang ihren Glauben leben und erfahren, sind alle Sinneseindrücke wichtig. Und zwar wichtig für ihr Glaubensleben, für ihre Gotteserfahrung. Dazu gehört ganz zentral auch die Freude an Gottes Schöpfung und ihrer Schönheit. Ich bin davon überzeugt, dass es in unserer Gemeinde Menschen mit diesem Zugang zum Glauben gibt. Einen gewissen Gegensatz dazu bildet der asketische Zugang zum Glauben. Der asketische Christ hält sich von allem fern, was er als weltlich empfindet. Er entgeht dadurch vielen Versuchungen. Das hilft ihm dabei, seine Gottesbeziehung zu pflegen. Ich denke, auch solche Menschen gibt es in unserer Gemeinde. Wie ist es nun mit der gegenseitigen Annahme? Empfindet der in der Schönheit der Schöpfung Schwelgende den asketischen Bruder als Bereicherung oder doch eher als Spaßbremse? Empfindet der sich ganz auf die Reinheit der Gottesbeziehung Konzentrierte den Sensoriker als nicht richtig glaubend, weil viel zu weltlich? Oder ist er bereit, von ihm, ja genau von ihm, sich in die Schönheit der Schöpfung Gottes und in das anbetende Staunen darüber einführen zu lassen? Bei den 9 Zugängen, die Christian Schwarz identifiziert hat, gibt es noch mehr solcher Gegensatzpaare. Und ich glaube, die kommen alle auch in unserer Gemeinde vor. Jeder dieser Zugänge hat Stärken, jeder hat aber auch Schwächen. Nehmen wir uns darin gegenseitig an? Oder kommt es bei uns zu Grüppchenbildungen, der Kontemplativen etwa zusammen mit den Anbetungsorientierten? Das biblische Beispiel dazu ist Maria, also nicht die Mutter Jesu, sondern diese andere Maria, im Gegensatz zu den Aktionsorientierten. Das biblische Beispiel dazu ist die Schwester der Maria, nämlich die Martha. Der Leute mit einem eher intellektuellen Zugang zum Glauben einerseits im Gegensatz zu denjenigen mit einem eher enthusiastischen Zugang zum Glauben. Wenn wir es dazu kommen lassen, zu solchen Grüppchenbildungen, die sich gegenseitig verurteilen, dann können wir dem Auftrag Jesu nicht gerecht werden. Wir, die Gemeinde, sind dem Apostel Paulus zufolge der Leib Christi. Das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 27. Denken wir an dieses Bild vom Körper, wenn die Finger sich verbünden gegen die Augen, die Füße gegen die Nieren, dann hat der Mensch Probleme. Unser Körper funktioniert genau deshalb, weil Glieder und Organe unterschiedlich sind. Bei den Gegensätzen, mit denen Paulus sich auseinandersetzen musste, waren die Heidenchristen, die in Römer 14 als die Starken im Glauben angesprochen werden, ganz akut in der Gefahr eines gewissen Libertinismus. Das heißt, sie gingen in ihrer vermeintlichen Freiheit zu weit und führten oft das gleiche zügellose Leben weiter, das sie als Heiden aus ihrer heidnischen Vergangenheit und Umgebung kannten. Und so musste Paulus zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 9, der Gemeinde in Korinth sagen: Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht irreführen. Und dann in Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll mich gefangen nehmen. Paulus setzt sich hier mit den Schwächen und Gefährdungen der vermeintlich Starken auseinander. Wie ist das bei uns? Stellen wir uns den eigenen Schwächen und setzen uns damit auseinander? Oder zeigen wir nur mit Fingern auf die Schwächen der anderen und verlieren dabei aus den Augen, dass gerade die Art dieses vermeintlich Schwächeren für mich eine Bereicherung sein könnte und somit ein Segen? Ein Segen, den ich mir selbst nehme, indem ich ihn, diesen anderen, nicht so annehme, wie Christus ihn und auch mich angenommen hat. Um auf den Asketen und den Sensoriker zurückzukommen, der Asket hat die Schwäche, dass er dazu tendiert, sich ganz aus der Welt zurückzuziehen, die doch Gottes Schöpfung ist und von Gott geliebt und in die Jesus ihn doch hineinsendet. Geht hin in die Welt, sagt Jesus. Der Sensoriker hat die Schwäche, dass er dazu tendiert, sich in eine Abhängigkeit von seinem Schönheitsempfinden zu begeben. Das Leben ist aber leider nicht immer nur schön. Der Asket könnte ihm eine Hilfe dabei sein, diese Abhängigkeit zu vermeiden. Wir sollen füreinander da sein, uns gegenseitig helfen, nicht uns gegenseitig verurteilen. Das führt dann zum zweiten Hauptteil, zu der Frage, wie hat denn Christus uns angenommen? Wir sollen uns ja so annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Christus hat uns so angenommen, wie wir sind. Wie wir, besser gesagt, wie wir waren, gewissermaßen von Natur aus oder ja. In Römer 5, Vers 10 heißt es, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Man beachte, als wir noch Feinde waren, Feinde des Evangeliums, das heißt unversöhnt mit Gott, seine Gebote und Weisungen missachtend, anderen Göttern dienend. Martin Luther sagt zu Recht, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Du kannst dich Christ nennen, wenn aber dein Herz nicht ungeteilt an Gott, an Jesus hängt, sondern an anderen Dingen oder Personen, dann dienst du anderen Göttern. Den anderen annehmen, wie Christus mich angenommen hat, hängt mit meiner Versöhnungsbereitschaft zusammen. Was sind Versöhnung und Friede in der Gemeinde uns wert? Er, der König der Welt. Und da müssen wir das Bild des orientalischen, unbeschränkten Herrschers sehen. Er war dazu bereit, den niedrigsten Sklavendienst an mir, an dir zu tun. Das hat er gezeigt in dieser Szene der Fußwaschung. So hat er mich angenommen. Überhaupt ist dieses Wort annehmen im griechischen Text ein ganz starkes Wort. Es meint viel mehr als tolerieren. Es ist viel mehr als ein Dulden, sich abfinden oder gar erleiden. In unserer deutschen Sprache findet sich diese Bedeutung noch im Zusammenhang mit der Adoption. An Kindesstatt annehmen, kann man sagen, wenn man Adoption meint. Gott hat uns adoptiert, hat uns zu seinen Kindern gemacht. Das war möglich, weil er selbst in Jesus Christus unsere Schuld auf sich genommen hat, uns freigekauft hat aus der Sklaverei der Sünde. Und damit kommen wir zum dritten Teil, zum dritten Hauptteil der Predigt. Wie sollen wir folglich einander annehmen? Zunächst stellt sich die Frage, geht das denn überhaupt? Schaffen wir das, uns gegenseitig anzunehmen, so wie Christus uns angenommen hat? Wir sind doch alle bloß Menschen und da menschelt's doch ganz unvermeidlich. Da gibt's doch Sympathie und Antipathie und da gibt es doch das Phänomen, dass man mit dem oder mit jener halt eben nicht so kann. Aus unserer eigenen Kraft heraus können wir das einander annehmen, ja auch tatsächlich nicht. Zumindest nicht immer oder nicht gleich. Aber da ist ja noch unser Gott mit im Spiel. In Markus 10, Vers 27 sagt Jesus, bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die ganze Gemeinde. Wenn Gott mit dabei ist, wenn er seine Hand über der Gemeinschaft hält, dann kann das gehen, weil nicht ich das machen muss, weil nicht wir das machen müssen, sondern er macht's. Er hat diesen unangenehmen Bruder und die seltsame Schwester angenommen, bei deren bloßem Anblick sich mir schon die Nackenhaare sträuben. Er hat sie angenommen und er hat auch mich, komischen Vogel, angenommen. Wer weiß, was mein Anblick bei dem einen oder der anderen auslöst. Das Kreuz zwischen dir und mir hilft uns dabei, die Gegensätze, die Unterschiede in der Liebe Christi nicht nur auszuhalten, zu ertragen, sondern sie anzunehmen und uns davon bereichern zu lassen. Wenn wir das Kreuz wegnehmen, das dazwischen ist, dann geht's nicht. Weil er aber uns angenommen hat, dich, ja, auch dich und auch mich. Deshalb lasst uns auch in dieser Hinsicht ihm nacheifern. Ja, ich weiß, unsere Nachfolge ist oft so stümperhaft, so unvollkommen, so mehr ein Stolpern als ein würdiges ihm Nachschreiten. Aber lieber ihm nachstolpern, als irgendwohin sonst gehen. Herr, wohin? Wohin sollen wir gehen? Fragt Petrus. Bei ihm bleiben, an ihm dranbleiben. Das heißt auch, dass wir einander annehmen, so wie er uns angenommen hat, weil wir wissen, dass wir alle auf seine Gnade angewiesen sind. Und deshalb können wir uns auch gegenseitig annehmen, so wie er uns angenommen hat. C.S. Lewis, der große britische Religionsphilosoph, berichtet in seiner Autobiografie von den zwei Bekehrungen, die er erlebt hat. Die erste zu Christus. Dann aber hat er nach einer Weile gemerkt, dass er sich als Nachfolger Christi auch zur Gemeinde bekehren muss. Diese zweite Bekehrung ist ihm wesentlich schwerer gefallen als die zu Christus. Aber es wurde ihm immer deutlicher, wenn er die Brüder und Schwestern, die Gott ihm zur Seite gestellt hat, nicht annimmt, so wie sie sind, das heißt, so wie Christus sie angenommen hat, dann kann er auch kein Nachfolger Jesu sein und bleiben. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20 wird uns gesagt, wer sagt, er liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, der ist ein Lügner. Damit, mit dem Hassen, ist genau das gemeint. Ihn, den Bruder, sie, die Schwester, nicht so annehmen, wie Christus ihn oder sie angenommen hat. Zum Schluss noch zwei Gedanken. Was habe ich selbst davon, ganz menschlich gesehen? Und was hat denn eigentlich Gott davon, so ganz göttlich gesehen? Zunächst einmal, was habe ich davon? Es dient zu deiner Charakterbildung. In Sprüche 27, Vers 17 heißt es, nach der Übersetzung Hoffnung für alle, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter des anderen. In diesem Satz liegt eine tiefe Weisheit. Das Messer muss den Wetzstahl annehmen. Wenn es sich von ihm fernhält, bleibt es stumpf. Und ein stumpfes Messer verfehlt sein Ziel. Zielverfehlung aber ist die wörtliche Übersetzung des griechischen Wortes, das gewöhnlich mit Sünde übersetzt wird. Charakterbildung ist die zwischenmenschliche Dimension. Darüber hinaus sagt unser Predigttext, dass es zu Gottes Lob dient. Wie würden die Engel im Himmel jubeln, wenn das bei uns in der Gemeinde Wirklichkeit würde? Ein größeres Lob können wir Gott nicht bringen, als nach seinem Wunsch zu leben. An dieser Stelle wird deutlich, dass Lobpreis und Anbetung oder wie man im angelsächsischen Raum sagt, Worship and Praise viel mehr sind, als andächtig fromme Lieder zu singen. Eine unserer wichtigsten Aufgaben als Gemeinde sehe ich darin, dass wir einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat, zu Gottes Lob. Lasst uns das einüben, dieses einander annehmen. Ich habe ein 7-Punkte-Programm mitgebracht. Das könnt ihr am Ausgang mitnehmen, liegt bei diesem GAV-Kasten vorne dran. Ja, ich denke, die Exemplare, die wir haben, müssten reichen. Lasst uns gemeinsam daran gehen, diese Punkte uns zu Herzen zu nehmen und zu praktizieren. Ich bin davon überzeugt, dass sich das auswirken wird zu unserem Heil und zu Gottes Lob. In Jesu Namen. Amen.